Stückwerk, der Podcast mit Predigtimpulsen.
Hallo und herzlich willkommen zu Stückwerk, dem Podcast mit Predigtimpulsen. Hier reden immer zwei Menschen über einen Bibeltext, der bald gepredigt werden soll, weil wir gerne über Bibeltexte reden und weil wir glauben, dass es eine Hilfe ist, wenn wir schon mal ins Gespräch kommen über einen Text, der uns gegeben ist durch die EKD-Perikopenordnung. Genau. Und diesmal reden wir über den Text für Buß- und Bettag. Und wir, das sind heute Astrid und
Maike.
Hallo. Mich hört ihr immer wieder hier. Ich bin Teil vom Team und Pfarrerin in Württemberg an der Uni in Tübingen gerade. Und du, Maike?
Ich bin eher sowas wie eine regelmäßige Gästin, glaube ich. Nein, ich bin schon Teil vom Team, aber ich springe nicht so oft in die Bresche, um jetzt schon mal auf den Text ein kleines Licht zu werfen, weil ja so viel anderes los ist im Gemeindealltag in Bad Cannstatt und an meiner Fachschule, wo ich unterrichte. Aber ich freue mich umso mehr, dass du, Astrid, mich angestupst hast und gesagt hast, wir machen mal wieder einen Text.
Und du hast dir den Text für heute ausgesucht, beziehungsweise den Tag.
Den Anlass, ja.
Buß- und Bettag.
Ich finde, Buß- und Bettag ist eigentlich ein total spannender Feiertag, den wir haben, beziehungsweise ich glaube, es ist nur noch in Sachsen.
Genau, ich habe gerade noch mal
einen Feiertag. Aber die kirchlichen Mitarbeiter haben da auf jeden Fall einen halben Tag frei, so viel weiß ich. Und ich sag mal, ein halber Tag ist vielleicht auch wenig dafür, was für das, was wir an diesem Tag leisten sollen in unserem Christsein, nämlich Buße tun, beten, sich zur Besinnung kommen, heilsam umkehren. Also Buße setzt ja schon mal den Gedanken irgendwie voraus, da ist was ins Ungleichgewicht geraten zwischen Gott und uns Menschen. Und da sollte jetzt irgendwas anders werden. Da sollten wir uns korrigieren lassen sozusagen.
Mhm.
Eigentlich ein Tag, der nach Freiheit zur Besinnung verlangt. Deswegen finde ich das schon interessant, dass der uns so genommen ist, weil es wirklich eigentlich, finde ich, hauptsächlich Zeit braucht für dieses große Unterfangen, also Buße zu tun. Ich wollte dich mal fragen, Astrid, was meinst du, wer hört sich überhaupt so eine Bußpredigt an? Also, oder was braucht es dafür, um sowas hören zu können, sich korrigieren zu lassen?
Das ist eine gute Frage. Ich finde das ganz schön, wie du Buße nochmal umschrieben hast mit heilsam umkehren. Das sind auch sehr, sehr theologisch aufgeladene Worte, aber die finde ich so ein befreiendes Moment haben im Unterschied zu Buß tun. Ich finde, das klingt so schwer. Das klingt so, als würde ich so einen Sack mit mir rumtragen. Mhm. Dabei ist es ja eigentlich die Idee, ich werde diesen Sack los. Mhm. Also ich glaube, es ist auf jeden Fall hilfreich, wenn man vielleicht schon weiß, was man so mit sich rumschleppt da, um das loszuwerden. Wobei das nicht die Bedingung ist. Ich glaube, manchmal weiß man es auch einfach nicht und fühlt sich einfach so irgendwie schwerfällig oder gehemmt oder unfrei. Aber ich glaube, es braucht die Bereitschaft, sich dem zu stellen, dass ich was mit mir rumtrage, was mich bedrückt.
Mhm.
Und was vielleicht auch das, oder ja, was auch die Beziehung zu Gott oder auch zu meinen Mitmenschen
hemmt.
Blockiert irgendwie. Ich habe mich auch gefragt, ob Buße eigentlich, ich meine, klar, das ist in dem Fall irgendwie ein Akt gegenüber Gott, aber es kann ja auch was sein, was irgendwie auch die Beziehung zu meinen Mitmenschen wiederherstellt vielleicht.
Hoffentlich schließt es dir ein.
Ja.
Ich finde es interessant, dass du sagst, dann wird es einem irgendwie leichter oder mit diesem Wort beschweren. Ist nicht an Yom Kippur im Judentum, wo da gibt es in der Liturgie so einen Teil, wo sich die immer an die Brust so hauen, zweimal.
Das gibt es doch auch im Katholizismus oder mit dem Mea Culpa, Maxima Culpa, also je nachdem.
Ja. Ich finde es interessant, weil es so körperlich diese, also da wird immer gesagt, wir sind schuldig geworden damit und damit und dann klopfen sich alle so bedeutsam an die Brust.
Ja.
Aber weil es dieses, ein bisschen dieses Schwere, das drückt einen ja oft auf die Brust.
Mhm.
Also so richtig körperlich gefühlt und zu sagen, hier sitzt es und das wollen wir loswerden. Das kam mir gerade nur als Bild in den Kopf.
Ja, total. Oder dieses, wenn der Atem einem so schwer wird. Oder man oder andersrum, ich kenne das, wenn ich irgendwie auch verspannt bin, weil irgendwie ich so wenig Zeit habe, um mich zu kümmern, weil andere Sachen mich so doll beschäftigen, dass ich dann richtig schlecht atme oder wie sagt man, flach oder hier
doch.
Die Sprecherzieherin unter euch zu werden.
Hartmut Rosa würde sagen, da stimmt was nicht in der Resonanz zwischen dir und der Welt. Und vielleicht wird man weil der Atem uns mit der Welt verbindet, ja, der geht rein und wieder raus. Habe ich interessante Sachen bei Hartmut Rosa zum Atmen gelesen. Und vielleicht könnte man sagen, ja, da ist, also bei Buße ist vorher sozusagen was in der Resonanz zwischen Gott und Menschen und Gott und Welt ins, also nicht mehr in einem natürlich guten Fluss. Mhm. Das ist die spannende Frage eigentlich zwischen Gott und dem einzelnen Mensch oder zwischen Gott und der Gemeinschaft. Also ist Buße immer was Individuelles oder auch was Kollektives?
Das haben wir uns gefragt und eben auch anlässlich des Textes gefragt, den wir heute hören und über den gepredigt werden soll aus dem Ezechiel-Buch, wo nämlich offensichtlich es ein gestörtes Verhältnis gibt zwischen Gott und seinem geliebten Volk, ihrem geliebten Volk Israel. Maike liest euch aus der Luther-Übersetzung aus dem Ezechiel-Buch oder Hesekiel im 22. Kapitel, die Verse 23 bis 31.
Und des Herrn Wort geschah zu mir. Du Menschenkind, sprich zu ihnen. Du bist ein Land, das nicht gereinigt wurde, das nicht beregnet wurde zur Zeit des Zorns, dessen Fürsten in seiner Mitte sind wie brüllende Löwen, wenn sie rauben. Sie fressen Menschen, reißen Gut und Geld an sich und machen viele zu Witwen im Lande. Seine Priester tun meinem Gesetz Gewalt an und entweihen, was mir heilig ist. Sie machen zwischen heilig und unheilig keinen Unterschied und lehren nicht, was rein oder unrein ist. Und vor meinen Sabbaten schließen sie die Augen. So werde ich unter ihnen entheiligt. Die Oberen in seiner Mitte sind wie reißende Wölfe, Blut zu vergießen und Menschen umzubringen, um ihrer Habgier willen. Und seine Propheten streichen ihnen mit Tünche darüber, haben Truggesichte und wahrsagen ihnen Lügen. Sie sagen, so spricht Gott der Herr, wo doch der Herr gar nicht geredet hat. Das Volk des Landes übt Gewalt. Sie rauben drauf los und bedrücken die Armen und Elenden und tun den Fremdlingen Gewalt an gegen alles Recht. Ich suchte unter ihnen, ob jemand eine Mauer ziehen und in die Bresche vor mir treten würde für das Land, damit ich's nicht vernichten müsste. Aber ich fand keinen. Darum schüttete ich meinen Zorn über sie aus, und mit dem Feuer meines Grimms machte ich ihnen ein Ende und ließ so ihr Tun auf ihren Kopf kommen, spricht Gott, der Herr.
Das ist eines der Gerichtsworte aus dem Hesekiel-Buch über das Volk Israel, das hier durch den Mund des Propheten gesprochen wird. Ganz schön gewaltig, finde ich.
Ganz schön gewaltig. Und wir haben es ja gerade im Vorgespräch schon mal gesagt, irgendwie auch ein Text, der eigentlich fast keinen Raum mehr lässt zur Umkehr, zu dieser heilsamen Umkehr, sondern ein Text, bei dem Gottes Zorn schon ausgeschüttet wird. Nämlich, also historisch betrachtet, in Form des babylonischen Exils.
Und der Tempelzerstörung.
Genau. Also da ist die Frage, diesen Text am Buß- und Bettag, wo eigentlich das Kind schon in den Brunnen gefallen ist, wo kriegen wir da noch unser Evangelium her, damit wir am Schluss zu einer heilsamen Umkehr gelangen können?
Ja, gute Frage. Mich hat es ja erstmal so beeindruckt, als ich diesen Text gelesen habe. Ich hatte den nicht so auf dem Schirm. Ehrlich gesagt ist das Ezechiel-Buch auch nicht so das Prophetenbuch, das ich am besten kenne. Und ich fand es einfach wieder so auch irgendwie großartig, diese gewaltige Prophetensprache. Also bei mir steht nichts von Presche, ich habe die Basisbibel geöffnet, sondern da steht, ich wollte jemanden finden, der mich aufhält, damit ich das Land nicht zerstöre, doch ich habe niemand gefunden. Und gut, das ist jetzt gar nicht mal so bildhaft, aber die anderen Sachen sind ja auch so bildhaft mit dem, die Herrscher des Landes reißen Beute wie Wölfe und so, also es sind so große Worte. Aber eben dieses Zitat aus Vers 30 finde ich so spannend, weil das irgendwie eben wie du sagst auch, beschreibt, dass es eigentlich zu spät ist. Und interessant finde ich aber auch, dass Gott, also nach dem, was uns hier aus dem Prophetenwort überliefert ist, eben versucht, jemanden zu finden, der ihn aufhält. Also eigentlich will er es nicht, aber er ist so, so zornig, dass er jetzt dieses Land, diesen Tempel vernichtet.
Es bräuchte eigentlich jemanden wie Abraham, der reinspringt und sagt, aber wenn du 50 Gerechte in Sodom findest, dann...
Noch ein bisschen feilschen.
Und dann noch so ein bisschen feilschen. Aber hier ist niemand, mit dem er feilschen könnte oder der sich da vorstellt. Da ist einfach niemand, der in die Bresche springt.
Genau, ich finde es interessant, dass du zu Abraham genannt hast. Mich hat das irgendwie auch erinnert an Noah oder so, also der ja irgendwie der Gerechte ist, der dann gerettet wird und durch den es überhaupt die Menschheit noch gibt nach der Erzählung. Oder eben auch an Hiob, der dem es zwar nicht gut ergeht, aber der irgendwie auch wirklich ein Gerechter ist. Mhm. Und jetzt ist aber gerade niemand da. Und wie du sagst, was machen wir mit dieser Leere oder mit diesem zerstörten Volk, zerstörten Land jetzt am Bußenbittag?
Ja, und diesem Zorn Gottes, der eben nicht aufgehalten werden kann. Also nach Meinung der Oberschicht, die da diesen Text schreibt, ja. Oder nicht aufgehalten werden konnte, ist ja in der Vergangenheit sozusagen. Mhm. Also für unseren Gottesdienst bieten uns die Texte ein Stück weit etwas an, insofern die Schriftlesung hoffnungsfroher ist. Die Schriftlesung ist das Gleichnis vom Feigenbaum in Lukas 13, sage ich es richtig? Ja. Und da geht es quasi drum, der Besitzer des Weinbergs kommt und sagt, also dieser Feigenbaum, der braucht ganz schön viel Ressourcen dafür, dass er keine Früchte liefert. Ich komme in 3 Jahren nochmal. Und wenn er dann noch keine Frucht gebracht hat, dann liegt aber dem Baum die Axt schon an den Wurzeln. Mhm. Und dann sagt der Besitzer sogar, oder der, in dessen Verantwortung eben der Feigenbaum wächst, nee, in einem Jahr, ich werde mich jetzt kümmern. Ich werde jetzt düngen und ich werde drumherum rächeln und was man nicht alles so macht. Kein Glyphosat. genau, dann kannst du kommen und dann wirst du sehen, der bringt gute Frucht. Also das heißt, da ist nochmal ein Zeitfensterchen aufgemacht. Bisschen ja auch wie Johannes der Täufer und Jesus, ja, wo dann Jesus nochmal ein Zeitfensterchen, genau. Oder?
Ja.
Genau. Also es ist eine ähnliche, und da ist aber nochmal jemand, der sagt, nee, jetzt gibt man denen nochmal eine Chance. Mhm. Weil vielleicht findet sich ja jemand, der nicht zu all diesen schlimmen Dingen tendiert, die das Volk Israel da wohl verbrochen hat. Also jemand, der noch heilig und unheilig unterscheiden kann.
Ja, das finde ich auch so toll. Irgendwie dieses, die Leute können heilig und unheilig nicht unterscheiden. Also ich springe jetzt nochmal zurück in den Text und auch sie haben eben die Fremden schlecht behandelt oder was das später kommt. Also lauter Sachen, die eigentlich Gott schon ziemlich konkret den IsraelitInnen geboten hat. Mhm. Und interessanterweise eben auch nicht, es geht nicht so viel um irgendwie Götzenopfer oder so Sachen, also sondern es geht so mal wirklich Sachen. Um die
Zwischenmenschliches.
Ja, Zwischenmenschliches und ja, also nochmal andere Sachen. Und das finde ich irgendwie voll spannend, weil ich zu diesen Sachen, die hier genannt sind im Ezechielbuch, irgendwie mehr Beziehung habe oder mehr Anknüpfungspunkte habe, als jetzt zu Götzenopferfleisch essen, muss ich sagen. Und wie du sagst, ja, es ist irgendwie krass, dass hier das sozusagen keine Chance mehr gibt, anders als beim Feigenbaum, scheint so. Aber wir haben natürlich jetzt hier auch wieder eine Perikope, die halt ein Abschnitt ist. Und das Ezechielbuch ist ja schon relativ voll mit so Zeichenhandlungen und Gerichtsworten, die eher negativ sind. Aber eben am Ende geht es ja dann auch wieder in eine Perspektive, dass eben das Volk auch in den Tempel zurückkehrt. Mhm. Und dass die Gottesbeziehung schon auch weitergeht und sich auch wieder von diesem Zorn erholt. Mhm. Also von daher würde ich sagen, ist das halt eine Momentaufnahme des wirklich des totalen, ungehemmten Zorns Gottes, die aber in der ganzen Beziehungsgeschichte dieses Ezechielbuchs oder des Volk Israels im Exil und auch des ganzen Ersten Testaments oder auch darüber hinaus
nicht abreißt, die Beziehung.
Genau. Ja. Und wo wir irgendwann dann auch eine Perspektive haben, dass eben Menschen wieder da wohnen können in Frieden, wo sie jetzt vertrieben werden. Mhm. Oder zumindest die Generationen darauf.
Mhm. Du hast vorhin gesagt, irgendwas mit Porzellan zerschmettern. Hier zerschmettert Gottes Porzellan. Vielleicht im Rahmen dieses Beziehungsgeschehens könnte man sich auch eine Ehe vorstellen. Ja, wo dann dieser eine Tag ist, an dem halt mal das Service dran glauben musste. Ja, genau. Aber es geht trotzdem weiter.
Genau. So, ich habe dein Lieblingsservice und das schmetter ich jetzt auf den Fliesenboden, während du zuguckst. Also ich weiß nicht, wie ich irgendwie auf dieses Service kam, aber so was wirklich eigentlich, was, also irgendwo was Wertvolles ist und auch vor allem was dem Gegenüber lieb ist und vielleicht sogar einem selber auch lieb ist. Also das Krasse ist ja irgendwie, ne, das ist also Gottes Volk, das er auserwählt hat. Irgendwie. Und jetzt gibt's aber so Krach, also so richtig eben, dass auch Menschen sterben. Ne? Es ist ja irgendwie, wie du auch gesagt hast vorhin, Maike, eben, es ist nicht nur ein Service. Also es ist einfach richtiges Leid.
Aber ich finde es interessant, dass wir, wenn wir diesen Text lesen, wir beide so merken, wie wir nach Auswegen dafür suchen, dass dieses Service nicht auf dem Fliesenboden landet. Und mein Versuch, oder naja, nee, dass eher die Predigt nicht so endet, dass da eben das zerbrochene Service liegt, sondern sagen, wie können wir aus dieser Predigt noch eine heilvolle Umkehrpredigt machen? Ja. Du hast jetzt darauf verwiesen zu sagen, na, im Ezechiel-Buch ist das quasi eine besonders wilde Streiterei, die aber in der Dynamik drin ist, die auch wieder eine Hoffnungsperspektive aufmacht. Mein Versuch, das Ganze ein bisschen hoffnungsfroher zu gestalten oder zu fragen, wo ist denn das Tor offen, um demütig umkehren zu können, war christologisch. Und da müssen wir auf jeden Fall auch noch drüber sprechen, ne? Dieser Vers 30. Ich suchte unter ihnen, ob jemand eine Mauer ziehen und in die Bresche vor mir treten würde, damit ich das Land nicht vernichten müsste. Aber ich fand keinen. Und ich muss sagen, ich predige nicht oft christologisch am Ende von alttestamentlichen Texten. Aber hier würde ich, glaube ich, doch christologisch predigen wollen.
Und inwiefern?
Ja, ist ja die Frage, ne? Ist jetzt Christus quasi der in die Bresche springt, damit das ganze Land nicht vernichtet wird, also im Sinne eines Sühnopfers, der ans Kreuz geht? Oder, und das läge mir jetzt näher zu sagen, was ist denn dieser Jesus Christus für einer, der ohne zu überlegen in die Bresche springt, weil er sich verantwortlich fühlt für das, was muss jetzt getan werden? Mhm. Wir müssen schon noch über die moralischen Fragen, die in dem Text stecken, auch reden und wie wir mit denen umgehen. Wir haben kurz eine Info am Rande. Woher kommt dieses Bildwort in die Bresche springen? Wir haben es vorhin nachgelesen. Wir benutzen das ja häufig recht harmlos. Also, weiß nicht, Pfarrerskollege ist ausgefallen, da springen wir in die Bresche. Das ist ganz schön harmlos dafür, wo das Wort eigentlich herkommt. Es kommt aus dem Soldatenwesen oder aus dem mittelalterlichen Ritterwesen. Mhm. Und wenn quasi eine verfeindete Macht heranzieht und in die Burgmauer eine Bresche schlägt, um dort entweder ihre Truppen einzuschleusen oder irgendwelche Geschosse reinzulegen, dann kann man diese Bresche, die da entsteht, also das Loch in der Mauer, nicht so schnell stopfen mit irgendwelchen Materialien oder neu vernageln oder so, sondern dann muss es einen geben, der kamikaze-mäßig da reinspringt in die Bresche und sich mit seinem ganzen, also mit seinem Körper, mit Leib und Leben dagegen stellt, gegen das, was da einfällt.
Ja. Das ist schon ein richtiges Opfer.
Es ist ein richtiges Ding. Opfer und bei richtigem Opfer dachte ich halt an Christus.
Also habe ich es gar nicht gesagt. Ja. Man bringt da ein richtiges Opfer. Ja. Genau. Ja.
Und ich finde, und jetzt ist aber gar nicht so leicht, nicht doch in diese Sühne-Theologie-Richtung zu rennen. Aber ich finde schon auch einer, der einfach reinspringt, der irgendwie fragt, also in diesen Evangeliumsgeschichten, was ist hier noch heilig, was ist unheilig? Der, ihr wisst schon, meine Lieblingsstelle, die Wechsler aus dem Tempel schmeißt, weil er sagt, das ist das heilige Haus hier. Ihr seid profan, raus aus diesem heiligen Ort, vom Haus meines Vaters. Der zwar neu definiert, was rein oder unrein ist, aber eine große Klarheit darin hat. Mhm. Ja, also der sich, wie soll ich sagen, der mit seinem ganzen Leben dafür einsteht, dass solches Missverhalten aufhören muss. Mhm. Das ist schon für mich Christus.
Mhm. Ja, voll interessant. Wir hatten da im Vorgespräch auch drüber gesprochen und ich kam gar nicht auf die Idee, das christologisch zu lösen, weil ich irgendwie auch, glaube ich, das gar nicht gelöst hätte. Mhm. Aber es ist trotzdem die Frage, wie kommen wir aus dieser Predigt raus, ohne es christologisch aufzulösen und ohne, dass dann am Ende noch das Service zerbrochen rumliegt, weil eigentlich soll es eben dieses befreiende Moment haben. Mhm. Und eben auch nicht in so ein moralisches moralischen Bußeappell abrutschen. Also du hattest ja auch gesagt, wir müssen noch über moralische Fragen reden. Ich finde oft, ist es, wenn es um Umkehren geht und um Buße und so in unserer Gesellschaft, dann hat es auch so was Moralisches. Also ich glaube, es gibt sehr viel, was ich weiß, was ich anders machen muss oder sollte, um ein besseres Leben zu führen. Also ich denke sehr viel an so irgendwie Klimaneutralität oder wie muss ich mich ernähren, wie sollte ich reisen oder am besten gar nicht reisen oder natürlich schon, aber irgendwie eben möglichst mit wenigem, mit geringerem Fußabdruck. Aber es hat oft so was wirklich sehr Moralisches und wenig Befreiendes. Aber wie kann ich das sagen? Es schenkt mir mehr Zeit, wenn ich mit dem Zug fahre. Oder es gibt mir auch was, wenn ich mit dem Fahrrad unterwegs bin, anstatt irgendwie zu fliegen. und dann mit Jetlag irgendwie erstmal 3 Tage vom Urlaub auch gar nichts mitzukriegen. Also so, ja, wie kommen wir da in befreiende Momente rein?
Also ich würde so sagen, dieses Buß-Moment am Buß- und B-Tag, das hat verschiedene Fallstricke oder man kann auf verschiedenen Seiten vom Pferd fallen. Man kann entweder mit dem Finger irgendwie nur auf die großen Orte oder politischen Situationen zeigen, wo Dinge falsch laufen. Und da würden mir jetzt ehrlich gesagt auch sofort ganz viele einfallen. Also wir sind jetzt noch, wir nehmen im Juni auf, das ist 2 Wochen, nachdem die EU übers Asylrecht neu verhandelt hat. Und ich glaube, da hat die EKD auch Stellung dazu bezogen und gesagt, ja, es sind menschenunwürdige Verhältnisse, die es jetzt quasi mit den neuen, also wie es dann wird, das Recht ist ja noch in Überarbeitung. Aber das ist überhaupt nicht, was wir mit unseren Werten vereinen können und wie wir zu den Geflüchteten stehen sollten, die ja jetzt hier in dem Text direkt auch angesprochen sind. Aber das ist eben eine Gefahr, dann nur mit dem Finger zu zeigen und zu sagen, oh, die EU, die hat überhaupt keine Grundlinien mehr. Also kann man schon auch sagen, aber ich finde, der Teil muss immer auch einen Blick auf den eigenen Bauchnabel haben, immer auch fragen, ja, wo machen wir denn einen Unterschied oder sind wir irgendwo Teil von der Gesellschaft, die auch aufnahmebereit ist, die das auf ihre eigenen Schultern nimmt, wo sind wir als Kirche da, also Frage, wo sind wir auch als Kollektiv handelnd, dass solche Zustände nicht, nicht Realität werden oder wo können wir Widerspruch einlegen gegen solche unmenschlichen Gesetze. Also die eine Gefahr ist quasi immer, die anderen sind's. Das muss man beides irgendwie zusammenhalten. Ich finde, die andere Gefahr ist, sich so zu rationalisieren, dass alles, was man selber verändern kann, nur zu klein ist und eh nicht wert und keinen Unterschied macht. Also da kommt vielleicht auch das Individuelle und das Kollektive daran zusammen. Also es braucht immer gerade in so einem Kollektiv in der Gemeinde oder Kirche viele Einzelne, die es mittragen und die da dahinter stehen. Und was wollte ich jetzt noch als dritte Gefahr sagen? Naja, vielleicht, dass wir meinen, an uns soll die Welt genesen und wir könnten das alles, wir könnten in die Bresche springen. Ja.
Dabei braucht es vielleicht doch einen Jesus.
Ja, oder nicht? Ja,
doch. Nee, genau. Ja, das ist ja so diese auch eine Überhöhung oder Überschätzung der eigenen Verantwortung oder der eigenen Möglichkeiten. Also so und so Missachtung von Kontingenz.
Vor allem wird man selbstgerecht dabei.
Ja.
Und selbstgerecht sind vielleicht auch diese Priester, die da alles mit Tünche bestreichen.
Ja, bei uns, also bei uns in der Basisbibel, vor mir.
Du bist vollkommen eins mit der Basis-Kollektiv.
Ich bin schon voll im Kollektiv angekommen. Nee, das ist Vers 28, oder? Mit dem Übertünchen? Bei dir?
Ja, genau.
Das ist, bei mir heißt es nämlich weder Priester noch Tünchen, sondern die Propheten verschleiern das für sie. Also das ist auch.
Ah ja, genau, die Propheten, ja.
Genau.
Aber obwohl wir als Kirche ja auch ein prophetisches Amt haben, oder es wird oft betont.
Also
aber
würde ich schon auch sagen, ja.
Da steckt vielleicht auch das Moment drin, selber als Kirche, also wenn der Buß- und Bettag auch so ein Moment ist, sich als Kirche zu fragen, wo haben wir vielleicht über irgendwas Tönige drüber gestrichen, ja. War nicht ehrlich genug.
Ja. Ist ja irgendwie auch immer in Nähe vom 9. November und da finde ich, gibt es ja schon mit der Stuttgarter Schulderklärung oder noch viel mehr dem Darmstädter Wort ja wirklich irgendwie wirklich eine kollektive, also ein kollektives Schuldeingeständnis von Kirche. Und wo brauchen wir das heute auch in anderen Zusammenhängen? Also ich weiß zum Beispiel, dass die Evangelische Kirche Mitteldeutschland auch mal zu so Stasi-Verwicklung auch sich bekannt hat. Also, und obwohl natürlich die Kirche in der DDR irgendwie viel auch Ort von Opposition war, hat sie natürlich trotzdem auch teilweise den Staat mit den Repressalien mitgetragen und teilweise mit unterstützt und gab auch
prominente EMs und so.
Genau. Ja. Inoffizielle Mitarbeitenden aus der Kirche, genau. Also und sowas könnte man ja irgendwie daran anknüpfen. Ich weiß nicht, ob es bei euch irgendwie auch lokal irgendwelche Sachen gibt, die vielleicht interessant sind, wo ihr sagt, da gibt es irgendwie auch ein kollektives Schuldbewusstsein oder man könnte es schärfen.
Ja.
Das finde ich eigentlich wirklich interessant, dass der Erzähltext dafür nochmal so ein bisschen den Raum öffnet, weil ich auch Buße eigentlich eher individuell denke. Und zugleich, gerade wenn ich jetzt nochmal auf diese Klimageschichte denke, da ist es ja auch, was die Fridays for Future irgendwie gefordert haben oder klar gemacht haben, es ist ja irgendwie ein Kollektiv, was irgendwie auch mit schuldig wird oder mit verantwortlich dafür ist, wo wir heute sind mit der Erderwärmung und so weiter, den Folgen.
Ja, ich finde, also gerade dieser Verweis nochmal auf Stuttgarter Schulderklärung und solche kollektiven Texte, was die dann auch für eine Kraft haben und für eine historische, wie soll ich sagen, historische Strahlkraft irgendwie, das liegt schon daran, dass sie eben von dem Kollektiv bekannt und mitgetragen wurden, ja. Ich glaube, wir müssen die Schlusskurve kriegen, Astrid.
Ja.
Genau, noch viel also, auf meinem Zettel steht, so ist es ja nicht, aber.
Ja, wir haben euch jetzt so ein bisschen da mit reingenommen in diesen Erzähltext und diese, ja, diese Frage, ist es kollektiv, ist es individuell, was ist Buße? Sollte Christus in die Bresche springen oder überhaupt jemand oder muss jemand Gott aufhalten oder wie können wir die Beziehung wiederherstellen? Können wir die Beziehung wiederherstellen oder brauchen wir die Gnade? Ja, viele Fragen, die noch nicht zu Ende beantwortet sind.
Zum Weiterdenken.
Zum Weiterdenken. Möge es euch gelingen, dass ihr eine gute Predigt schreibt, eine, mit der ihr zufrieden seid, die die Herzen eurer Zuhörenden berühren. Falls ihr keine schreibt, dann schön, dass ihr trotzdem zugehört habt. Und hört auch gerne wieder rein. In 3 Tagen gibt es schon den nächsten Podcast. Und ansonsten, ja, eine gute Zeit euch, einen guten Winter und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Dieser Podcast ist Teil des Ruach-Jetzt-Netzwerks.